Unvergänglich ist die Liebe, schreibt Paulus an die Korinther. Menschliches Wissen um Gott wird verwehen, was Menschen geredet verhallen, was sie forschten und dachten, zu Ende gehen. Stückwerk ist, was wir wissen. Stückwerk ist, was wir erkennen. Nimmt das Vollkommene uns auf, schauen wir die Fülle, so endet das Stückwerk. Einst war ich ein Kind. Ich sprach wie ein Kind. Ich war klug wie ein Kind. Ich träumte kindliche Träume. Als ich ein Mann ward, legte ich die Kindheit ab. Heute ahnen wir Gott wie unser eigenes dunkles Gesicht in kupfernem Spiegel. Fremd, verschattet und rätselvoll. Morgen schauen wir nahe und klar sein Angesicht. Viel ist, was wir verstehen, und dennoch Stückwerk ist es. Dann aber werden wir schauen in der Klarheit, in der Gott uns heute erkennt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Unvergänglich ist die Liebe, schreibt Paulus. Nachdem wir am letzten Sonntag über die Erkenntnis nachgedacht haben und dabei mehr oder weniger erkannt haben, dass unsere Erkenntnis von Gott bestenfalls Stückwerk ist, so wollen wir heute gemeinsam über die Liebe nachdenken, über die Liebe, die nach den Worten des Paulus unvergänglich ist. Ich habe eine Bitte. Denk bitte mal nicht an rosa Elefanten. Ihr könnt an alles Mögliche denken, aber nicht an diese rosa Elefanten mit dem langen Rüssel. Alles ist erlaubt, nur rosa Elefanten sind im Moment in den Gedanken nicht zugelassen. Gelingt es euch? Nein, ne? Das gelingt niemandem von uns. Es gibt keine Möglichkeit, nicht an rosa Elefanten zu denken, wenn das Wort rosa Elefant fällt. Der rosa Elefant im Raum, an den wir alle denken, wenn wir das Wort Liebe hören und wenn wir dieses wunderschöne Lied hören, das ist die romantische Vorstellung von Liebe. Die Romantik war eine Zeit in der Literaturgeschichte, 50 Jahre lang, 1785 bis 1835, eine Gegenbewegung zur Aufklärung und zur Klassik. Die blaue Blume war ihr Kennzeichen. Der Höhepunkt in Deutschland war erst in Jena und dann in Heidelberg. In der Romantik geht es um das Gefühl, um das Transzendente, um das Geheimnisvolle, das Mystische, das Unerklärliche. Und seit dieser Zeit der romantischen Liebe ist das, was wir uns vorstellen, wenn wir Liebe hören. Paulus war ein Mensch der Antike. Da gab es die Romantik nicht. Da gab es auch die romantische Liebe in seiner Vorstellung nicht. Was hat Paulus im Kopf gehabt, als er diesen Text geschrieben hat? Die Liebe ist unvergänglich. Paulus hat in Griechisch geschrieben. Und in Griechisch gibt es für Liebe viele verschiedene Worte, die auch Verschiedenes meinen. So ist mit Eros die Liebe gemeint, die sich einen anderen Menschen oder ein anderes Thema einverleiben will. Die Eros-Liebe will das eigene wachsen, das eigene groß werden, die eigene Lust mit Hilfe des anderen. Daran ist nichts Schlechtes und keiner von uns wäre hier, wenn nicht unsere Großeltern und Eltern diese erotische Anziehung erlebt und praktiziert hätten. Philia ist die Form der Liebe, die unter Freunden praktiziert und geübt wird. Diese Liebe basiert auf Respekt und Vertrauen. Ein Philanthrop, ein Menschenfreund, hat seinen Namen von dieser griechischen Bezeichnung. Die Freundlichkeit trägt den Freund oder die Freundin im Namen und hat denselben sprachlichen Ursprung. Eros, Philia, es gibt noch eine dritte, Agape. Das ist die dritte Form der Liebe im Griechischen. Diese Liebe ist nicht selbstbezogen wie der Eros und nicht auf Gegenseitigkeit aus wie die Philia, sondern sie ist selbstlos und sorgt sich um das Wohl des anderen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Wenn im Neuen Testament und insbesondere bei Paulus von Liebe die Rede ist, dann ist immer und ausschließlich Agape gemeint. Das Wort Eros kommt im ganzen Neuen Testament überhaupt nicht vor. Und das Wort Philia zwei- oder dreimal an ganz bestimmten Stellen nicht zu verwechseln mit Agape. Einige der berühmtesten Stellen der Bibel reden von der Agape, von der Liebe. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief die berühmte Liebesgleichung: Gott ist Liebe. Gott und Liebe, das ist austauschbar, das ist gleich. Paulus schreibt an die Galater: In Christus Jesus gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Unser Trauspruch, erster Teil davon. Unsere Jahreslosung für dieses Jahr stammt aus dem ersten Korintherbrief: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jesus fragt in der ersten Begegnung nach der Auferstehung seinen Freund Petrus: Liebst du mich? Jesus sagt in den Abschiedsreden zu seinen Jüngern: Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesus sagt in der Bergpredigt den berühmten Satz: Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Es gibt übrigens doch eine Möglichkeit, nicht an rosa Elefanten zu denken. Denken Sie an grüne Elefanten. Funktioniert. Versuchen Sie es mal. Grüne Elefanten vertreiben rosa Elefanten. Interessant, oder? Wenn wir also die romantische Vorstellung von Liebe, sozusagen den rosa Elefanten, etwas in den Hintergrund treten lassen wollen, dann lohnt es sich, das in den Blick zu bekommen, was im Neuen Testament mit Agape gemeint ist. Unvergänglich ist die Liebe, schreibt Paulus. Das wird man weder vom Eros noch von der Philia sagen. Diese Agape ist im Deutschen am besten mit Hingabe übersetzt. Agape ist die Liebe, die das Wachsen und Blühen des anderen, des Geliebten möchte. Ohne Bedingung, ohne Hintergedanke, ohne Ausgleich. Und jetzt wäre es ganz einfach, diese Liebe als Prinzip hochzuhalten und immer weitergehende Hingabe zu fordern. Wer wollte dieser Forderung widersprechen? Aber ganz ehrlich, wer kann das schon bedingungslos lieben? Wer immer mehr Liebe von sich und von anderen fordert, der wird immer frustrierter und unzufriedener. Liebe kann man nicht machen, nicht erzeugen, nicht aus sich selbst herausschöpfen. Man erschöpft sich dabei und bleibt hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Wenn ich auf mich selbst schaue, auf meine Liebesfähigkeit, auf mein Vermögen, Liebe zu üben, dann merke ich, wie schnell ich an meine Grenzen komme, wie ich meine Fähigkeit zur Liebe überschätze. Es ist billig, Liebe zu fordern und die eigene Lieblosigkeit zu beklagen, aber es ist auch müßig und banal, denn es ändert sich nichts. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Die Liebe, von der wir beim Paulus lesen, hat ihren Ursprung in der Liebe Gottes zu seinen Menschen. Liebe ist nicht Haltung, nicht Gefühl, nicht Empfindung, sondern Liebe ist Tat. Liebe erweist sich in der Tat des Liebenden. Die Liebe, die Agape des Christen, hat ihren Ursprung in Gottes Liebe zu allen Menschen. Christus ist die Tat Gottes, sozusagen Liebe mit Hand und Fuß und mit einem klugen Kopf. Mit Jesus Christus bricht das Reich Gottes an, das Reich, in dem die Liebe regiert. Gott ist Liebe, in der die Freiheit zu Hause ist und in der Gerechtigkeit für alle selbstverständlich ist. Kurz vor seinem Tod sagt Jesus dem mächtigen Pilatus, der ihn bald darauf foltern und grausam ermorden lassen wird: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, das Reich Gottes hat seinen Ursprung im Himmel bei Gott, nicht auf der Erde bei uns Menschen. Mit Jesus Christus ist der Sauerteig in die Welt gekommen, der nach und nach die ganze Welt durchsäuern wird, genießbar machen wird. Das Brot des Lebens, von dem alle satt werden, das ist Jesus Christus. Und das ändert alles. Denn Jesus Christus erwählt und beruft uns in seine Nachfolge. Der ist ein liebender Christ, der den Ruf und die Einladung des liebenden Jesus Christus gehört hat, ihm nachzufolgen. Und keiner von uns hört diesen Ruf nur für sich allein. Christen sind Menschen, die den Ruf in die Nachfolge vernommen haben und Jesus Christus nachfolgen, ihm nachgehen, der Richtung folgen, die er weist. Wo wir Christus nachgehen, folgen wir den Spuren der Liebe. Wo sein Geist uns bewegt, wird Liebe sich ereignen. Wo wir auf ihn hören und ihm nachfolgen, wird sein Reich lebendig und sichtbar. Das Reich Gottes ist ein Reich des Friedens, des Shalom. Die Gemeinde, in der Christen sich immer wieder neu von Jesus Christus einladen lassen, ihm begegnen und gemeinsam ihm nachfolgen, ist ein Vorgeschmack auf dieses himmlische Reich Gottes. Das Tun und Lassen der Christen in der Welt zeugt von der Liebe Gottes. Und hier geht es euch wahrscheinlich wie mir, hier stockt man. Ist nicht die Kirchengeschichte eine stetige Ansammlung von Lieblosigkeiten, Ungerechtigkeiten, Intrigen, Kriegen und Machtspielen? Gewalt gegen die sogenannten Feinde der Kirche ist ebenso Teil unserer Geschichte wie Gewalt gegenüber denen, die uns als Kirche anbefohlen ist, vor allen Dingen den jungen Menschen. Aus der verfolgten Kirche der ersten Jahrhunderte wurde eine verfolgende Kirche der nächsten Jahrhunderte, bis heute. Zeugen wir als Gemeinde wirklich von der Liebe Gottes, von dem Reich Gottes, in dem die Liebe regiert? Und wieder merken wir, die eigene Lieblosigkeit zu beklagen, ist recht und billig, aber es führt nicht weiter. Die Lieblosigkeit der Kirchen, der Gemeinden, der Christen zu beklagen, ist recht und billig. Aber es ist keine gute, sondern eine schlechte Nachricht. Es stimmt ja, wir werden einander schuldig. Wir sind Sünder in Gedanken, Worten und Werken. Und wir werden daran nichts ändern, so sehr wir uns auch bemühen und so gut unsere Absichten dabei auch sein mögen. Und wieder kommt die gute Nachricht von Gott selbst, von seinem Sohn Jesus Christus. Ihm sind die Sünder gerade recht, denn ihnen kann und will er vergeben. Ihm sind die gerade recht, die scheitern an ihren Liebesbemühungen, die schwer zu tragen haben an den eigenen Sünden und an den Sünden derer, die ihnen Leid zugefügt haben. Gott hat ein Faible für die nicht besonders Liebenswerten. Keiner von uns ist ein Liebender aus sich selbst heraus. Wir sind alle liebenswert, weil Gott uns lieb hat. Gott ist Liebe. Sein Tun ist Liebe. Er ist wirklich der liebe Gott, der mit seiner Tat der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus die Welt mit sich versöhnt hat und eine Perspektive auf das Reich Gottes eröffnet hat, die niemand mehr schließen wird. Unsere Liebe ist schlicht der Abglanz der Liebe, mit der Gott uns in Jesus Christus liebt. Darum schreibt Paulus, dass die Liebe unvergänglich sei, weil sie ihren Ursprung in Gott hat. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe. Und wer auch immer meint, in Gottes Namen und Auftrag zu handeln, und es ist in dem, was er sagt und tut, keine Liebe erkennbar, der macht sich und anderen etwas vor. Im Reich Gottes gibt es keine Gewalt, kein Krieg, kein Missbrauch, keine Sklaverei, keine Unwahrheit, keine Ungerechtigkeit. Sein Reich ist ein Reich des Friedens, des Shalom, in dem alles in Ordnung ist, nicht nur für die Reichen und Schönen, sondern für jeden Menschen, für die ganze Welt. Das Reich Gottes ist der Vorbote eines neuen Himmels und einer neuen Erde, die Gott uns bereitet, wenn er einmal alle Tränen abwischen wird. Gott hat uns zuerst geliebt und wir dürfen seine Stimme in Jesus Christus hören und ihm nachfolgen. Jesus Christus selbst ist das Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir zu folgen haben. Er bestimmt die Richtung und das Ziel. Was tut der Christ? Fragt der Theologe Karl Barth einmal. Und seine Antwort lautet: Er tut, was er als von Gott Geliebter tun darf. Zu tun, die Freiheit hat. Er liebt. Wir haben die Freiheit zu lieben. Wir müssen nicht, wir dürfen, wir können lieben. Vor einigen Wochen hat Nicole Heimann vom Reich Gottes erzählt, als sie die beiden Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der wertvollen Perle ausgelegt hat. Dabei hat sie erzählt, dass sie selber Bürgerin zweier Staaten ist, Deutschland und USA. In Deutschland, so sagte sie, gibt es Kippfenster, Pünktlichkeit, außer der DB AG, und gutes Brot, wer da war, weiß noch, wie sie das schön erzählt hat. In den USA gibt es gute Gespräche unter Unbekannten, Smalltalk, Erdnussbutter und keine Kippfenster. Die Regeln sind anders, je nachdem, in welchem Land ich mich gerade befinde. So wie Nicole gesagt hat, haben wir alle zwei Staatsbürgerschaften als Christen. Wir sind durch die Begegnung mit Jesus Christus Teil des Reiches Gottes. Und wir sind durch unsere Herkunft, durch unsere Geburt Teil dieser Welt. Und nun kommt es darauf an, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern durch ein Und miteinander verbinden. Ich bin Bürger von Deutschland und USA. Ich bin Bürger des Reiches Gottes und der Welt. Diese Welt ist die von Gott geschaffene und geliebte Welt. Wie können wir die Welt geringschätzen, wenn Gott sie liebt? Wie können wir Menschen verachten und schlecht machen, wenn Gott sie wertschätzt? Wie können wir die Welt gegen den Himmel ausspielen, wenn doch Gott uns in Jesus Christus im wahrsten Sinn des Wortes den Himmel auf die Erde schickt? Wie ein Sauerteig nach und nach den ganzen Teig durchsäuert, so wird das Reich Gottes, das in Jesus Christus angefangen hat, nach und nach die Welt durchsäuern. Aus einem kleinen Senfkorn wird ein riesengroßer, schattenspendender Baum. Das, was bleibt in dieser Welt, was uns und die Welt überdauert bis in den Himmel hinein, das stiften die Liebenden. Gottes Liebe ist Christus Liebe, weil Gott uns in Christus begegnet. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Gottes Liebe ist ebenso auch Menschenliebe. Denn Begegnung mit Christus ist Begegnung mit der Schwester und mit dem Bruder. Jesus sagt einmal in einem Gleichnis über das Weltgericht: Als ich von Hunger verzehrt wurde, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich fast verdurstete, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich ein heimatloser Ausländer war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich ohne Kleidung und Schutz war, habt ihr mich versorgt mit dem, was notwendig war. Als ich krank dalag, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis eingesperrt war, kamt ihr zu mir. Wir kennen diese Verse wahrscheinlich. Und die so angesprochenen fragen verwundert zurück, wann denn das wohl gewesen sein solle. Und Jesus sagt: Ich versichere euch, diese Menschen in Not gehören zu meiner Familie. Alles, was ihr an Gutem für sie getan habt, Das habt ihr auch für mich getan. Der Christus im Bruder und in der Schwester ist uns deutlicher als der Christus in uns selbst. Es gibt ein einziges verbindliches Gebot im Reich Gottes, das Gebot der Liebe. Unsere menschliche Liebe ist dabei immer nur ein schaler Abglanz der göttlichen Liebe, die in Jesus Christus sichtbar wird, wie der Mond die Sonne, das Licht der Sonne widerspiegelt. Und er ist doch rund und schön. Sie ist Abglanz göttlicher Liebe. Die Agape, die Liebe des Christen ist Abglanz göttlicher Liebe. Wo geliebt wird, da ist eine Hütte Gottes mitten unter den Menschen. Paulus schreibt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Wir verstehen nun vielleicht etwas besser, warum die Liebe in dieser Reihe die größte ist. Weil Gott selbst Liebe ist. Und vielleicht verstehen wir auch etwas besser das Geheimnis des Glaubens und den Grund der Hoffnung, wenn wir in Jesus Christus das gute Wort Gottes an die Welt hören, mit dem er seine Liebe zu uns ausdrückt. Und wir wissen, alle Erkenntnis, alle Gotteserkenntnis ist und bleibt Stückwerk. Darum ist es gut, wenn wir uns immer wieder neu an Jesus Christus halten, wenn wir ganz bei ihm sind und auf ihn hören. Der Glaube beginnt und wächst nicht mit schlauen Erkenntnissen, mit Theologie, mit Entschiedenheit, mit einem gefühligen religiösen Aufleben. Der Glaube wächst und nährt sich aus der Begegnung mit Jesus Christus. Darum ist es gut, wenn wir uns immer wieder anstecken lassen und uns gegenseitig anstecken mit der guten Hoffnung, dass das Reich Gottes die Zukunft ist und dass es in Jesus Christus schon angebrochen ist. Denn Zeuge Jesu Christi zu sein bedeutet, Zeuge der Hoffnung zu sein, die durch ihn in die Welt gekommen ist und die von dort nicht mehr verschwinden wird, bis ein neuer Himmel und eine neue Erde Gestalt gewinnt in ihm. Darum ist es gut, wenn wir immer wieder die Frage stellen, was gebietet die Liebe in dieser Situation? Und wenn wir die Antwort auf diese Frage nicht lauthals verkünden, sondern leise und beharrlich tun. Wir müssen ja nicht lieben, wir können und wir dürfen lieben, weil Gott uns in Jesus Christus zuerst geliebt hat. Und Liebe ist Tat. Liebe ist ein Tu-Wort, ein Verb. Noch einmal, Karl Barth. Der wirklich Liebende ist gewiss auch ein fröhlicher Mensch. Und der echt Fröhliche ist gewiss auch ein liebender Mensch. So wünsche ich dir und mir und uns allen einen gesegneten und fröhlichen Sonntag.